Ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist dies die letzte Sendung des Bund Naturschutz München im Jahr 2020. Noch 14 Tage, dann beginnt das neue Jahr, hoffnungsvoll für alle Menschen, denke ich. Unter dem Motto, es kann nur besser werden. Die Latte der Erwartungen ist sicherlich hoch, auch der Wünsche. Wenn Sie mich fragen, für mich ist es besser, keine zu haben. Ich freue mich lieber über angenehme Überraschungen. Naja, wenn man's genau nimmt, ist das auch eine Art Erwartung. Okay, kommen wir zur heutigen Sendung. Weihnachtszeit dieses Mal anders. Auch für unsere Sendung, denn es geht um viel Geld. Ach so, das ist auch nichts Neues. Weiß man zur Zeit, das ist ja fließende Gelder. Ich meine natürlich das Spendengeld. Auch das floss bereits in vielen TV-Veranstaltungsevents. Das können wir natürlich nicht bieten, eher Radio-Events, auch ein bisschen in unserer eigenen Sache. Den Titel hierfür haben unsere jüngsten Phonies gewählt, sehr passend. Ja zu Ende? Sag Ja zur Spende. Bevor Sie nun Ja sagen, folgen drei Beiträge, die informativ zum Nachdenken anregen könnten. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter! Keine Angst, ich fange nicht an zu singen. Der erste Beitrag hat vielmehr mit den immergrünen Bäumen wie Tannen und Fichten zu tun. Deren Zweige tragen insbesondere in der Adventszeit und zu Weihnachten zur dekorativen Verschönerung bei, abgesehen vom prächtigen Weihnachtsbaum. Auch die Stechpalme, vielleicht besser bekannt unter Christusdorn, gehört dazu mit ihren etwas stachelig ovalen Blättern und den zierenden roten Beeren. Warum gerade diese Stechpalme zum Baum des Jahres 2021 gekürt wurde, ist wohl unbekannt. Meine Interpretation wäre, das Jahr 2021 wird noch etwas stachelig bleiben, doch stets durchwachsen mit der Farbe der Liebe. Ein bisschen Romantik muss sein. Hören Sie im nächsten Beitrag, ob weitere Arten für Natur- und Artenschützer im Fokus stehen. Sämtliche Informationen hat sich Kollegin Petra Spitzfaden im Interview mit dem Ornithologen Manfred Ziering geholt. Er ist unter anderem stellvertretender Vorsitzender des Bund Naturschutzkreisgruppe München sowie Vorsitzender der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern e.V. Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
Herr Ziering, die Dr. Silvius Wodarts Stiftung und der Verein Baum des Jahres haben kürzlich die Stechpalme als Baum des Jahres gewählt. Ist das denn überhaupt eine heimische Art?
Also es ist auf jeden Fall eine heimische Art, wenn sie auch selten ist und nur zerstreut vorkommt, aber sie gehört kurz nach der Eiszeit zu den Einwanderern. Die Stechpalme ist keine Palme, sondern das ist einfach ein Laubbaum und ein immergrüner Laubbaum, was ja auch selten ist in unseren Breiten. Und deswegen ist das schon ein besonderer Baum. Ich glaube, er verdient seine Berufung als Baum des Jahres.
Und warum hat sich der Verein Baum des Jahres jetzt für diese Pflanze entschieden?
Es ist eine seltene Art und die bedarf des Schutzes, wächst also nicht sehr schnell, wird leicht überschattet, beispielsweise im Schatten einer großen Rotbuche. Und da müsste man in Einzelfällen sogar ein bisschen den Baum freischneiden, damit sie mehr Licht bekommt. Aber es ist so ein Paradebeispiel für gelebten Artenschutz, weil die Bestände sich in den letzten 100 Jahren deutlich erholt haben wegen dieser förstlichen Fördermaßnahmen. Man pflanzt sie kaum. Sie bringt natürlich kein Holz, sie wächst sehr langsam, aber es ist gehört als immergrüner Laubbaum in einen Mischwald der Zukunft und ist so die richtige Antwort auf das trockene Klima, was wir zurzeit haben.
Das heißt, man könnte die Stechpalme also durchaus auch bei uns finden, wenn man jetzt zum Beispiel durch einen Buchenwald spazieren geht.
Ja, könnte man machen. Und ich bin mir sicher, man findet sie, wenn man ein paar Tage jetzt unterwegs ist mit geschultem Auge. Sie steht sehr einzeln und sehr locker. Aber jetzt hat sie gerade im Winter ihre roten Beeren, die sozusagen Reklame sind, dass sie gefressen werden wollen von Vögeln. Und die Vögel, die sie fressen, sind meistens Drosseln. Und die nehmen es dann in ihrem Magen mit und über den Darm wird es dann wieder ausgeschieden, der vorgekeimte Same. Und dann wächst so eine Stechpalme dann irgendwann, keimt die unter dem Schlafbaum einer Amsel, die da vielleicht in einer Schneesturmnacht den Darm entleert hat Und dann fällt es genauso am Fuß einer großen Buche wieder hin, dieser Same, und keimt dann zwischen den Wurzelanläufen. Und das ist also so ein ganz typischer Standort von den Stechpalmen, Schösslingen, die da rauskommen.
Die Stechpalme ist ja nur eine von ganz vielen Arten des Jahres 2021. Ich habe nachgelesen bzw. nachgezählt, es sind stattliche 33 Kategorien, die da ausgelobt werden, von der Alge des Jahres bis zum Weichtier, vom Höhlentier des Jahres bis zur Wasserpflanze. Ja. Wer sucht denn eigentlich diese Arten aus und warum?
Ausgesucht werden die Arten von Fachverbänden oder von irgendwelchen Wissenschaftlergruppen, die es gibt. Es gibt ja bei uns im deutschsprachigen Raum, auch in der Schweiz und in Österreich, zum Beispiel Malakologen, das sind Schneckenkundler. Und die haben beispielsweise den Bierschnegel rausgesucht. Das ist eine Schnecke, die hat jetzt nichts mit unserer lästigen roten Wegschnecke zu tun, die wir in den Gärten so haben, sondern das ist eine Schnecke, die lebt in Bierkellern, Höhlensystemen, also feucht, kühl braucht es die und da lebt die. Die kommt also kaum ans Tageslicht raus. Ist aber eine große Schnecke und die war längere Zeit in Deutschland fast verschollen und jetzt ist jetzt wieder gefunden worden im Raum Würzburg in so Wein- und Bierkellern. Die wird jetzt wieder ausgesiedelt bei uns auch, wo sie ehemals bekannt war, auch in den noch vorhandenen Kellern oder Gewölben. Das ist das eine Beispiel und dann die Odonatologen, das sind also die Libellenfreunde, die Libellenfachwissenschaftler, die haben dann auch eine Libelle des Jahres rausgesucht und so weiter. Und der Baum des Jahres, es gibt ein Wildkraut des Jahres, es gibt ein Gemüse des Jahres. Also in der Pflanzen- und Tierwelt ist alles mit Jahrestieren sozusagen belegt.
Was sind dann die Beweggründe, warum eine Pflanze oder eine Tierart dann zur Art des Jahres wird?
Also sie ist augenfällig, sie ist selten oder sie ist gerade verschollen und wird vermutet, dass es noch gibt oder gibt es noch in Resten. Und sie ist oft sehr bunt oder schön oder sie ist eine Art, die im Kreuzfeuer ist der verschiedenen Interessenverbände. Das ist eben der Grund, warum man so Tiere des Jahres oder Pflanzen des Jahres jedes Jahr ausruft. Also man tut den Tieren, den gewählten Tieren und Pflanzen eine gewisse Wichtigkeit vergeben und dadurch geraten die mehr ins Scheinwerferlicht und der Schutz wird vielleicht dann auch wirkungsvoller.
Jetzt hat der Bund Naturschutz da ja auch eine aktive Rolle und kümmert sich jedes Jahr zusammen mit der von Ihnen schon angesprochenen Gesellschaft deutschsprachiger Libellenkundler um die Kür der Libelle des Jahres. Und dieses Jahr ist es die Wanderlibelle und den kundigen Fachmann wundert es vielleicht zunächst sogar ein kleines bisschen, weil es ist ja doch gar keine heimische Art. Wie kommt es?
Ja, die Wanderlibelle ist ein Phänomen. Die ist noch gar nicht so lang bekannt und in Deutschland das erste Mal voriges Jahr gefunden worden. Ich glaube, es war im Mai. Da hat ein Odonatologe, also ein Libellenkundler, eine ihm unbekannte Libellenart gesehen und ein anderer hat gesagt, die kenne ich ja von Indien und so weiter. Und dann kam raus, es handelt sich da um die Wanderlibelle. Das ist eine große Libelle, die sehr schnell fliegt. Die ist praktisch rund um den Globus als Kosmopolit, so könnte man sie nennen, ist die in allen tropischen und subtropischen Breiten verbreitet. Also in Südamerika, in Afrika, in Südasien, in Australien, überall gibt es die Wanderlibelle. Und es ist eigentlich kein Wunder, dass bei der gegenwärtigen Klimaerwärmung die einfach weiter nach Norden vorrückt. Und die hat jetzt einfach die Alpen überwunden oder ist in einem warmen Mai-Tag von so schräg von Osten über von Anatolien in mehreren Tagesetappen bei uns eingetroffen und siedelt sich jetzt auch hier an. Also das ist eine Libelle, die mit ihrer hohen Geschwindigkeit einfach ganz schnell da sein kann. Die fliegt also in wenigen Tagen von Griechenland oder so hierher zu uns oder von Spanien. Dort ist sie ja schon überall etabliert. Und ja, jetzt ist die Frage, die braucht also mit ihrer Wanderleistung nur die geeigneten Fortpflanzungsgewässer, das müssen also fischfreie und möglichst auch amphibienfreie Gewässer sein, wo sie eben, wo die Libellenlarven nicht gleich gefressen werden, weil die am Anfang ja auch sehr klein sind, aber dann, wenn die so 2-3 Jahre da drin leben, überlebt, den Winter überlebt haben, werden die immer größer und dann werden sie selbst zu Räubern, die dann auch wieder Kaulquappen oder kleine Fische erbeuten können. Also die Wanderlibelle, wenn sie gelingt, sich zu etablieren, dann wird sie wahrscheinlich zu den Dauerbewohnern auch Bayerns gehören.
Unter den Tieren und Pflanzen des Jahres hat das Wildtier des Jahres ja auch immer eine besonders hohe Strahlkraft. Was wird es denn 2021 sein?
Da haben die Säugetierkundler den Fischotter sich ausgedacht und ausgewählt. Der Fischotter ist ein Marder, der hat früher überall bei uns gelebt. Es gibt wahnsinnig viele Orte, die heißen Otterfing oder Otterlohe oder Ottendichel. Da war überall der Fischotter. In ganz Deutschland war das so, von Dänemark bis nach Tirol. Und im ganzen deutschsprachigen Raum gibt es Ortschaften mit Otter. Und zur Jagd auf dieses kostbare Otterfell hat man sogar den Otterhund, das war so ein Terrier, gezüchtet, der nicht wasserscheu war, der den Otter auch verfolgt hat und hat ihn in Fallen gefangen. Also war eine gnadenlose Jagd auf diese kostbaren Otterfelle. Die ersten Siedler in Kanada, die haben Otter gejagt, die gibt es auch dort, den nordamerikanischen Otter. Und der Reichtum Kanadas wurde nicht durch Gold, das ist erst viel später gefunden worden, sondern der beruht auf Fellen von Otter und Biber. Die Biber- und Otterfelle wurden in die ganze Welt exportiert. Ottermützen, die wasserdicht sind, gehörten zur Tracht und zur Winterkleidung. Und jetzt ist er eben wieder da. Er hat sich in Bayern über den Bayerischen Wald ausgebreitet, von Böhmen her, und hat mittlerweile sämtliche Gewässer Bayerns wieder besiedelt. Es ist ihm gelungen. Es waren natürlich sofort die Teichwirte da und haben gesagt, das fügt ihnen also einen wirtschaftlichen Schaden zu. Und dann laufen also ständig Anträge, einzelne Otterindividuen zum Abschuss oder zum Wegfangen freizugeben. Aber wenn ich einen Otter wegfange, ist sofort der nächste Otter da. Die besiedeln ein günstiges Nahrungsbiotop und es ist ein Karpfenteich eben. Den besiedeln die sofort wieder. Es gibt also immer Reservetiere, die das wieder machen. Aber nochmal zum Otter selbst zurück. Das ist ein wunderbares Tier. Der hält also arktische Kälte aus. Der tut Schlittenfahren auf Pulverschnee hängen. Und wie man es von Fernsehfilmen auch kennt, das macht unser Fischotter und der amerikanische arktische Otter genauso. Und der hat ein Fell, auf dem pro Quadratzentimeter 30.000 Haare wachsen. Das müssen wir sich mal überlegen. Weil ein Biber hat nur 22.000 Haare pro Quadratzentimeter. Also eine Fläche etwas kleiner als ein Fingernagel. Da hat er 22.000 und der Fischotter sogar 30.000 Haare. Da ist Haar an Haar und deswegen kommt keine Kälte an den Körper. Die Haut bleibt immer trocken, selbst wenn er stundenlang hinter Fischen in einem Bergbach herflitzt, auch im strengen Winter und unter der Eisfläche durchtaucht. Das macht ihm alles nichts aus. Also ein Wundertier und wir können eigentlich froh sein, dass er wieder da ist.
Gibt es denn außer im Zoo in München auch frei lebende Fischotter?
Also Fischotter ist an der Isarbrücke in Grünwald zum Beispiel. Da gibt es Kotmarken, der markiert wie der Steinmarder auch mit Kot sein Revier. Das setzt er auf so markante Wurzelstöcke oder auf Steine obendrauf, seine Kotspur. Und der Kot zum Beispiel vom Steinmarder zeigt da auch immer ganz schön, was der gefressen hat. Das sind dann je nach Jahreszeit Ebereschenbeeren, also Vogelbeeren drin oder vom Hartriegel oder was er eben gerade frisst, weil er sehr viel vegetarisch hat. Und der Fischotter, der macht Kot, da sind eben kleine Fischgräten drin. Und der Kot, der wird also genauso hintrapiert als Reviermarkierung. Und wir haben vor 5 Jahren bereits einen überfahrenen Fischotter, das war ein junges Männchen, auf der Autobahn bei Schäftlarn gefunden, direkt an der Autobahnauffahrt. Seitdem wissen wir, dass er da ist, dass das Isartal eben auch von Nord nach Süd besiedelt hat. Mittlerweile gibt es selbst oben am Walchensee Fischotter und der ist einfach, hat seinen alten Lebensraum wieder zurückerobert.
Herr Siering, herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch und Ihnen auch schöne Weihnachten.
Sehr gerne und Ihnen auch alles Gute und dem ganzen Team.
Vielen Dank.